Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Hallo Philip.
Moin moin Joshua und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur jetzt 50. Episode vom Treecorder. Und es ist eine ganz besondere Episode, denn wir haben was vorbereitet für euch. Und zwar starten wir heute in unseren Treecorder Adventskalender. Euch erwarten nun jeden Tag bis zum 24. einschließlich ein Audiotürchen in die Welt der Zukunft. Wir öffnen jeden Tag eine andere Zukunftspforte und wollen euch gerne mitnehmen auf die Reise und mit euch gemeinsam schauen, was kann die Zukunft so für uns in petto behalten. Habe ich das so richtig formuliert, Joshua, oder fehlt dir was?
Ja, und wir haben keine Mühen gescheut, um dieses Projekt zu starten, weil jetzt über 12 Stunden Zeitdifferenz das geplant haben. Ich ja mittlerweile in Neuseeland sitze und man würde ja eigentlich denken, das ist sehr easy. Man muss einfach nur 12 Stunden zurückdenken in meinem Fall und deinem Fall vor, aber es ist irgendwie doch ziemlich kompliziert, das im Kopf gerade zu kriegen.
Und 12 Stunden Unterschied sind schon eine echte Hausnummer, weil dann das Leben jeweils genau im anderen Rhythmus gerade läuft, ne?
Ja, der Vorteil ist natürlich, dass du eher Nachteule bist und ich eher die Lerche. Deswegen klappt das, glaube ich, ganz gut.
Ja, wir haben uns vorgenommen, heute mit dem Thema zu starten, wie schnell kommt die Zukunft wirklich, haben wir es mal genannt. Denn wir haben in der Vorbereitung hierfür gemerkt, dass wir durchaus eine etwas unterschiedliche Sichtweise darauf haben, wie schnell manche Veränderungen, die sich jetzt schon abzeichnen und die vielleicht vor kurzem noch Science Fiction waren, Stichwort KI oder dergleichen, sich eigentlich so real auf unser Leben auswirken werden. Und wir dachten, das ist eigentlich ein ganz cooler Start und gucken wir mal, wohin uns das führt. Grundsätzlich wollen wir in der ersten Woche mit euch gemeinsam so gucken, wie könnte eigentlich sich so unser ganz persönliches, individuelles Leben in der Zukunft verändern und wollen immer so von der nahen bis in die ferne Zukunft wandern. Ja, ich hatte ja schon angeteasert, Joshua, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Also fangen wir da doch mal ganz genau an.
Endlich mal.
Ja, endlich mal. Was genau ist so der Punkt, von dem du sagst, der wird deiner Meinung nach in den nächsten 1 bis 5 Jahren so massiv durchgreifen, dass er unser Leben massiv verändern wird, also auf einer individuellen Ebene?
Das ist der Arbeitsmarkt und die Strompreise. Also der Arbeitsmarkt, davon sehen wir ja die Anfänge gerade. Wenn man mal in die USA guckt, wie sich da der Jobmarkt entwickelt und wer vor die Tür gesetzt wird und in welchen Mengen, das geht, glaube ich, sehr, sehr schnell. Ich habe vor kurzem ein Interview gehört mit Dr. Andreas Beck, den ich ja sehr schätze. Und der hat gesagt, jetzt sind die Intelligenten dran. Ein bisschen polemisch formuliert, aber es trifft jetzt erstmal diese White-Collar-Jobs, die typischen. Also alles, was so Denkleistung ist, die von LLMs erledigt werden kann, relativ zuverlässig. Und wir alle wissen das ja, wir haben unsere Companions, ob es jetzt Claude ist oder Gemini oder ChatGPT, und sehen immer wieder, dass die ziemlich dumme Fehler machen und denken, hä, wie kommt's denn jetzt darauf? Also so ganz blöde Dinger, aber in vielen Bereichen sind sie halt extrem gut. Also bei der Einschätzung von Rechtslagen zum Beispiel oder bei der Beurteilung und Befundung von radiologischen Daten. Das ist halt extrem gut und Menschen schon deutlich voraus, auch wenn wir noch nicht so die Gesamtintelligenz sehen, die alles jetzt besser kann als wir. Und dafür, da kann man wahrscheinlich eine eigene Episode drüber machen, ob LLMs da überhaupt der richtige Weg sind. Aber ich glaube, da stehen dem Arbeitsmarkt extrem große Umwälzungen bevor, von denen wir jetzt schon die Anfänge sehen. Und das ist so ein bisschen in meinen Augen wie so die Lawine. Das beginnt halt mit so einem kleinen Abbruch und geht dann immer schneller. Und ich glaube, da werden wir ganz, ganz, ganz viel sind in den nächsten Jahren. Und ich glaube, dass die Strompreise gleichzeitig deutlich in die Höhe gehen weiter. Das sehen wir auch schon. So ganz ähnliches Prinzip. Und da wird's noch mehr, weil einfach so viel Rechenleistung verschlungen wird für die KI-Revolution. Und wenn man sich schaut, wie das zirkuläre Geldverteilen gerade funktioniert zwischen den ganzen Firmen, die mit KI irgendwie zu tun haben oder mit also Chipindustrie und KI-Unternehmen. Und wenn man sich schaut, die schieben sich ja irgendwie 300-400 Milliarden gegenseitig zu und keiner weiß so richtig, wo ist das Geld überhaupt. Und das wandert dann zirkulär in diesem System, einfach um mehr Strom zu produzieren. Gab ja auch gerade einen Riesendeal mit Saudi-Arabien. Es wird einfach teuer und wir sind mit der Technologie momentan einfach nicht hinterher. Klar, wir haben die Solarrevolution, das ist auch irgendwie so ein bisschen im Stillen abgelaufen, habe ich das Gefühl. Jeder wusste, okay, die Panels aus China sind jetzt echt billig geworden, weil die auf dem riesen Berg sitzen. Aber wie viel da eigentlich gemacht wird, das ist schon super krass. Und trotzdem kommt es nicht hinterher mit dem riesigen Energiehunger, der gerade entsteht.
Nicht umsonst, wenn wir dann ganze Unternehmen eigene Atomkraftwerke an den Start zu bringen.
Ja,
ne?
Ja, das ist super krass. Und wenn ja die Kernfusion nicht bald um die Ecke kommt, dann wird's deutlich teurer für alle.
Ich greife da aber nochmal kurz zwischen, denn wenn wir den Fokus nehmen, was macht das sozusagen für unser persönliches Leben? Was glaubst du denn, welchen Einfluss das auf dein Leben hat in den nächsten, ja? Also was machen Strompreise und Arbeitsmarkt? Was wird das für dich bedeuten im ganz konkret gelebten Alltag? Also jetzt nicht nur für dich beruflich, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Punkt, aber ne, für dich und dein Umfeld, was glaubst du, wird sich konkret, wie wird 2030 anders aussehen als 2025 in so einem ganz konkret gelebten Setting?
Also da wird es, glaube ich, Unterschiede geben zwischen dem, wie es bei mir in Neuseeland aussehen wird und bei dir in Europa. Das wird grundsätzlich ähnlich, also auf ähnlichen Trajektorien ablaufen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wie die Industrie aussieht im jeweiligen Land. Wie urban oder rural das ist. Wie der Energiemix aussieht. Also hier ist ja fast alles Ökostrom, der aus Wasserkraft, Wind und Solar entsteht. Deswegen haben wir auch, also wir sind hier bei 12 Cent pro Kilowattstunde, also deutlich geringer als bei euch. Ich weiß nicht, wo ihr gerade liegt, aber wahrscheinlich irgendwo in den 30ern, also 30er Cent.
27 Cent, glaube ich gerade.
Ja, das ist doch ziemlich gut. Ich glaube, es ist ziemlich gut für deutschen Stromtarif. Aber da wird es definitiv Unterschiede geben und also alles wird teurer, kann man eigentlich sagen, weil wer braucht Strom? Alle. Also zur Nahrungsmittelherstellung brauchen wir Strom. Also die ganze Industrie braucht Strom, die Landwirtschaft braucht Strom, die Haushalte brauchen Strom, der ganze Retail-Sektor braucht Strom. Also nicht nur das Produzierende, sondern was es auch an den Mann bringt. Und deswegen wird es alles teurer machen. Also es wird auf alles durchschlagen, während wir gleichzeitig höhere Arbeitslosenzahlen sehen. Und das ist so ein bisschen das Rezept für einen perfekten Sturm, was die Gesellschaft angeht und unseren sozialen Kontrakt. Also was macht man, wenn für viele Leute gerade mit geringem Einkommen der Strom nicht mehr bezahlbar ist und das Essen und alles, also Elektrogeräte, alles Mögliche, was man halt so braucht. Und da mache ich mir Sorgen, weil es momentan keine Antworten gibt. Es gibt, also wenn überhaupt in der Bloggersphäre, so die Tech-Blogger, Diaries of a CEO oder Lex Friedman, wo das mal angesprochen wird. Aber ich habe das Gefühl, dass so die Breite der Gesellschaft eher das Gefühl hat, ach, das Leben ist ja eigentlich so wie vorher, nur dass wir jetzt coole Chatbots haben und nicht so richtig gesehen wird, auf was wir da zu rasen und das extrem schnell. Aber was denkst du denn? Also du denkst ja, das geht eher länger.
Bin ich ziemlich bei dir, was die Risiken angeht. Ich glaube, dass sich allerdings die konkrete Auswirkung im Alltag nicht so schnell ändern wird. Also ja, Rechenzentren werden mehr gebaut, Strompreise werden massiv unter Druck geraten, weil der Bedarf schneller wächst als das, was wir sinnvoll produzieren können an Stromkapazitäten und dergleichen. Und ich glaube, das mit den gesellschaftlichen Verwerfungen, da sind wir schon mittendrin. Ne? Das ist jetzt nur noch mal Brandbeschleuniger darin, wenn so die Basics der Lebenshaltung immer schwieriger abzudecken werden. Und zugleich Unsummen, wie du schon gesagt hast, in so einer Art Kreislaufwirtschaft hin und her geschoben werden von einem KI und Unternehmen oder Chiphersteller zum nächsten, wo ja wenig Geld sozusagen nach außen rausgeht und was da an echter Wertschöpfung am Ende bei rauskommt durch die KI, das haben wir, glaube ich, als Menschen grundsätzlich noch gar nicht geklärt. Also ich glaube, wir haben noch überhaupt nicht richtig abgebildet, was der genaue Mehrwert eigentlich der KI sein wird. Es werden ja jetzt schon an den Börsen Parallelen gezogen zur Dotcom-Blase. Und auch wenn sich Geschichte ja nicht wiederholt, ist, glaube ich, so dieser Vergleich nicht ganz falsch und natürlich auch nicht ganz richtig. Ich glaube aber schon, wenn man sich so Hype-Cycle-Modelle anguckt, wir werden feststellen, dass das, was wir im Moment haben, das wird nochmal sehr, sehr unter Druck geraten. Da wird vieles, also heute trägt ja auch fast jedes zweite Unternehmen AI irgendwo im Namen, mindestens im Namen irgendeiner seiner Produkte. Und ich glaube, ganz, ganz viel davon wird auch, also sang- und klanglos wieder untergehen, weil es einfach vollkommen unausgereift ist.
Darf ich da einhaken?
Ja.
Ich glaube, dass das stimmt zum Anteil, aber nicht ganz vergleichbar ist, weil damals war es ja so, dass das Problem der Dotcom-Blase war, dass in ganz, ganz viele Startups investiert wurde, die halt so ein Internetversprechen gegeben haben, was sie nicht einhalten konnten. Während heute diese Blase in Anführungsstrichen, also Blase stimmt ja in dem Sinne, dass sie sich krass ausdehnt. Die Frage ist nur, ob sie platzt oder nicht und ob da was hintersteht. Und heute wird das Ganze ja getrieben von den Magnificent Seven, also von den 7 größten Unternehmen, die tatsächlich viel produzieren, auch viel Umsatz machen. Auch Nvidia hat ja gerade gute Zahlen vorgelegt. Es ist ja nicht so die heiße Luftblase, wie es damals in der Dotcom-Blase war, sondern das sind große Unternehmen, die sind etabliert, die haben Geschäftsmodelle, die funktionieren und die produzieren sehr, 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 sehr viel Wert, haben hohe Margen und einen Markt, der, wenn du dir anguckst, also da wird ja viel drüber geschrieben, aber ChatGPT ist ja, beziehungsweise OpenAI, ein absoluter Rekordhalter, was die Kunden, das Ansammeln von Kunden in kurzer Zeit angeht. Das ist ja gar nicht vergleichbar mit damals. Also ich glaube, dass der Unterschied ist, heute ist es keine heiße Luft, sondern wirklich Substanz. Und die Sorge ist halt eher dieses Zirkulieren des Geldes. Und keiner weiß so richtig, okay, gibt's das überhaupt? Und wenn das einmal unterbrochen wird und dieser Kreislauf nicht mehr läuft, dann gibt's sehr, sehr große Probleme. Die Frage ist, mit den großen Unterschieden zwischen der Dotcom-Blase und heute, klar, wir haben einen ähnlichen Hype und keiner weiß, ist dieses Versprechen von dem Hype wirklich schon einlösbar? Das ist sehr, sehr ähnlich wie mit dem Internet damals, gebe ich dir vollkommen recht. Aber der monetäre Aspekt, also der Finanzmarktaspekt dahinter, den sehe ich doch sehr anders und den hatten wir so, glaube ich, auch noch nicht, nach meinem Wissen zumindest.
Ich habe ja eben auch schon gesagt, das ist nicht komplett vergleichbar und das ist aber auch gar nicht der Punkt, um den es mir geht. Ich will ja keine Börsendiskussion hier starten, weil es ist ja sehr kein Börsenpodcast.
Das ist richtig.
Ne? Sondern ich glaube einfach, selbst die Magnificent Seven haben noch nicht richtig ausgelotet, was der genaue Mehrwert ist, der sich und welches Produkt sich genau durchsetzen wird. Und deswegen glaube ich, ist die Durchdringung dessen in der Gesellschaft, bis es, Fragestellung von dieser Episode, bei mir im Alltag ganz zentral ankommt. Ich glaube, das ist einfach noch nicht wirklich gesetzt. Da werden wir viele Ideen sehen, die kommen und aber auch sang- und klanglos wieder untergehen. Nicht, dass ich glaube, dass die Magnificent Seven davon untergehen, ne? Das glaube ich nicht. Aber da ist noch nicht klar, was daraus wird. Zum Beispiel Metas Wette auf das Metaverse.
Das also, ist ja auch eine Lachnummer mittlerweile.
Das ist ja, das, ne? Also, ja, aber in diese Lachnummer wandern wie viele Milliarden? Ja.
Ja, aber die hatten ja auch einen krassen Abverkauf, weil alle Angst haben, dass Zuckerberg sich wieder hinstellt bei der nächsten Konferenz und sagt, wir machen jetzt Metaverse 2.0, weil das keiner will und das gar nicht gut ankommt bei den Investoren. Aber einen Punkt würde ich gerne noch sagen. Europa wird ja auch der alte Kontinent genannt und da ist heute mehr dran denn je. Denn ich glaube, es ist tatsächlich eine Fehlwahrnehmung, wenn man in Europa lebt, weil wenn man in die USA fährt, also gerade nach Kalifornien oder nach China, dann das ist komplett anders. Oder ich war gerade in Singapur, da denkt man, okay, Europa ist im Mittelalter, da sieht man Roboter tatsächlich im Alltagsleben. Die Durchdigitalisierung ist krass. Also smarte Verkehrsregelung, das ist also meilenweit voraus. Waymos gibt es irgendwie 100.000 allein in L.A. Also da ist autonomes Fahren, siehst du da überall. Mhm. Ist ganz normal. Auch jetzt, als ich in Las Vegas war, Robotaxis, klar, überall. Und das sieht man in Europa halt noch gar nicht. Und das da entsteht, glaube ich, ein falscher Eindruck.
Das ist wahrscheinlich ein spannender Punkt, dass wir sehen werden, dass sich verschiedene Weltregionen unterschiedlich schnell weiterentwickeln werden. Und was sicherlich viel damit zu tun hat, dass aufstrebende Regionen noch nicht so viele festgelegte und festgefahrene Strukturen haben und deswegen da der Wandel auch schneller geht.
Ja, es ist krass. Also und China ist auch noch mal weiter als die USA, muss man auch dazu sagen. Da sind auch so Surfbots in den Restaurants, die das Essen bringen, total normal.
Ja, die haben wir hier ja nur sehr vereinzelt. Ne?
Ja, und Smart Cities haben die da ja auch jetzt schon eine Weile. Mhm. Die können ja genau in Echtzeit sehen, wie viel Wasser verbraucht wird, was hier besprochen wurde, wie viele Medikamente da im Abwasser sind und welche Krankheiten sich ausbreiten. Das haben die alles schon.
Letzteres haben wir hier auch. Kam gerade raus hier für meine Gegend, dass der Gehalt an Crystal Meth im Abwasser erschreckend hoch ist. Kleines Fun-Fact. Kann man raten, wo ich herkomme. Also nein, nicht herkomme, wohne zu. Genau, aber vielleicht ist das ein ganz cooler erster Fazitpunkt so für die Frage, wie schnell kommt die Zukunft wirklich? Wir waren jetzt ja sehr KI-fokussiert. Aber da können wir wahrscheinlich sagen, unterschiedlich schnell, je nach Region, ist schon mal eine erste Aussage, die man so treffen kann. Punkt Robotik wäre, finde ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ich glaube ja, Robotik macht krasse Fortschritte und ist dennoch nicht, und ich glaube trotzdem nicht, dass wir 2030, also in 5 Jahren, alle einen humanoiden Roboter bei uns zu Hause haben, der den Geschirrspüler einräumt.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube aber, dass wir das könnten. Also ich glaube, dass die da sind. Ich glaube eher aus anderen Gründen, warum das nicht jeder haben wird. Aber das ist wahrscheinlich ein guter Punkt für eine Episode über Robotik.
Ja. Okay, aber da sind wir sozusagen eher schon beieinander, dass wir sagen, 2030 wird die Zukunft nicht so sein, dass wir alle alltagsbegleitende Roboter neben uns haben.
Ich glaube eher gesellschaftlich, dass sich viele dagegen entscheiden werden, aber ich glaube, die sind da, vor allem in der Industrie und dass dann eher eine Frage ist, wer den bei sich zu Hause haben will. Aber wie gesagt, das machen wir in einer eigenen Episode, da gibt's so viel Spannendes drüber zu erzählen.
Okay, es ist ja ein Adventskalender. Wir dürfen mit dieser Episode nicht enden ohne eine Good Note, ohne eine positive Aussicht. Also auf die Frage, wie schnell kommt die Zukunft eigentlich? Was würdest du sagen, ist aus deiner Sicht eine optimistische Sache, etwas Positives, das die Zukunft für uns bereithält, das relativ zeitnah kommen könnte?
Medizin, definitiv. Riesenfortschritte, da ist KI wirklich fantastisch. Wenn ich allein mit einem persönlichen Beispiel enden darf, ich habe dadurch, dass ich relativ viele Leberflecken habe, muss ich einmal im Jahr zu der Hautkrebsvorsorge. Und während das früher noch so war, dass dann bis vor kurzem war das ja noch so, dass dann der Dermatologe kommt mit dieser Auflichtmikroskopie und dann sagt er, oh, der sieht komisch aus, den schneide ich jetzt weg. Und dann kam ja immer dieser Spruch, ja, was weg ist, kann auch nicht mehr entarten. So, und dann hat man auf einmal mehrere Narben und jetzt ist es halt mit einer hochauflösenden Kamera, der Skin Tracker, da wird dann ein Bild vom ganzen Körper gemacht, so ein Mapping aus 7 verschiedenen Perspektiven und die KI analysiert alle Leberflecken einfach mit dem einen Bild. 6 Monate später macht man noch eins und er kann exakt sehen, einfach von relativ weit weg fotografiert, welcher Leberfleck hat sich wie verändert, vergleicht den mit der kompletten Datenbank und kann genau sagen, der muss raus und der nicht. Und seitdem wurde bei mir nichts mehr rausgeschnitten, weil er halt genau die KI damit deutlich besser ist in der Befundung. Und das ist halt super krass. Also das klingt erstmal wenig irgendwie, weil nur ein paar Fotos gemacht werden. In Gefühlten ist das gar nicht so krass. Aber das ist ein riesen Fortschritt.
Toll.
Und das werden wir, glaube ich, im positiven Sinne jetzt mehr und mehr sehen.
Glaubst du mir mein Medizinthema? Verdammte Naht. Muss ich ja mit einer anderen optimistischen Geschichte enden, ne? Ich bin tatsächlich optimistisch beim Punkt Energie und zwar im privaten Umfeld. Ich glaube, dass wir durch den krassen Zuwachs erneuerbarer Energien in einem finanzierbaren Rahmen in den nächsten 5 Jahren an den Punkt kommen können, wo im privaten Kontext Energie deutlich günstiger und zuverlässiger zu erzeugen ist, meine Einschätzung. Schauen wir mal, was 2030 der Fall ist. Das wird aber.
Ja, du hast ja im Eingang schon gesagt, wir sind jetzt gut überprüfbar, wenn wir was über 2030 oder so sagen.
Ja, genau. So lange wird es den Podcast also auf jeden Fall noch geben. Genau.
Sicher.
Da würde ich sagen, damit wir unser angedachtes Zeitlimit hier für eine Episode im Rahmen des Adventskalenders nicht streichen oder beziehungsweise nicht überstrapazieren, lassen wir es an dieser Stelle mal wieder gut sein.
Und hören uns morgen.
Und hören uns morgen, genau. Euch allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer laden wir euch herzlich ein. Kommt im Discord vorbei. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und gebt uns gerne auch eine Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.